Ein freundliches Hallo an die Gitarren-Nerds da draußen. Willkommen zu Folge 4 von Let's Talk Guitar, dem Gitarren-Podcast über die wunderbare Welt der Musik und vor allem der Gitarren, der sechsseitigen, der siebenseitigen, achtseitigen, neun oder sogar auch zehnseitigen Gitarre. Fünf Seiten sind zu wenig.
Oder zwölf.
Mein Name ist Justin Hornbach und heute betrete ich die wunderbare Welt der Lehrpädagogik zusammen mit meinem geschätzten Kollegen
Fabian Ratzak.
Wie schon anfangs erwähnt, haben wir uns überlegt, heute mal über Lehrpädagogik zu sprechen oder halt über Lehrmaterial zu sprechen, genauer zu sein. Das heißt, Bücher, Videos, gibt's noch was? Kassetten?
YouTube-Videos,
vielleicht weise Sprüche in Glückskeksen,
die Magazine. Du
Asiaten holen kannst. Magazine, genau. Ja,
gibt's auch sehr viele gute.
Stimmt. Also wir reden mal einfach querfeldein, wo man sich eigentlich Informationen holen kann über die Gitarre und wie sich das vielleicht auch im Wandel der Zeit verändert hat. Weil das hat's definitiv, nicht wahr?
Absolut, ja. Also da hat sich so einiges getan, besonders, ich sag mal, seit dieser ganzen YouTube-Welle hat sich so sehr viel verändert, was das Lehrmaterial angeht und auch generell das Internet, muss man auch sagen. Ich erinnere mich und erinnere mich auch, dass ich mal das ein oder andere PDF mal runtergeladen habe, natürlich ganz legal. Und da gibt's viele Bücher und dann hat man ungefähr gefühlte eine ganze Bibliothek. Und wichtig natürlich, dass man die dann auch nutzt. Ne? Aber wir wollen halt so heute über so diese Goldstücke reden, die es dann gibt, die man besitzen muss.
Genau, was man daraus so lernen kann. Das Schöne ist ja, der Fabian ist ja ein bisschen älter als ich. Ich glaube 8 Jahre. Wann bist du geboren? 82?
81? 81, ja.
Dann bist du sogar 9 Jahre älter als ich. Das heißt, wahrscheinlich die Herangehensweise, wie du, als du Gitarre gelernt hast und angefangen hast zu lernen, die Möglichkeit, an Infos ranzukommen, war wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders auch als bei mir, weil ich habe 2002 angefangen und du hast wahrscheinlich dann 92 oder so angefangen.
Ja, irgendwie so. Ja, so genau, 92, 93.
Genau. Wie war das denn bei dir damals?
Also bei mir
was gab es denn da für Möglichkeiten?
Bei mir war es tatsächlich noch so, dass ich tatsächlich in die Bibliothek gegangen bin und da geschaut habe, was gibt's da so für Bücher. Und
Biblio was?
Ja, was ist das? Nee, und da gab es natürlich so das ein oder andere Buch. Allerdings, frag mich jetzt nicht nach den Titeln, das waren halt so Dinger, die so frei zugänglich waren. Es war jetzt nichts Spektakuläres, aber trotzdem, immerhin gab es Bücher mit Akkorddiagramm und tatsächlich auch schon das ein oder andere Buch mit meine Tabulatur noch nicht so wirklich, aber halt auch so Griffdiagramme ganz gut erklärt. Und so habe ich angefangen. Ja, und dann kamen so die ersten Lehrbücher. Ich habe zum Beispiel damals in der Gitarrenschule mit Schule der Rockgitarre von Scheinhütte. Kennst du das noch?
Nee, ich glaube nicht.
Kennst du nicht? Ist schon zu alt. Nee. Ja, das war halt damals tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das müsste, doch, es war schon CD. War CD dabei mit Beispielen und dann natürlich auch richtig spießig, Beispiel 1. Und dann ging es halt los. Mit cheesy Backings und so. Aber gut, geil. Das war halt so diese Zeit, das war der Anfang. Und dann gab es natürlich auch noch Peter Bursch, das darf auch nicht fehlen.
Den kennt man.
Das da habe ich tatsächlich mal dieses Buch gehabt, Heavy Metal von dem. Da gab es noch so eine Platte, kleine Platte. Ja. Super geil, super witzig, ne, im Nachhinein. Fand ich aber irgendwie, klar, wenn du dann noch nie gespielt hast und du hörst das, wenn jemand eine verzerrte Gitarre spielt, dann bist du erstmal von den Socken. Ne? Mhm. So war es bei mir. Bei den Anfängen. Wie war es denn bei dir? Was war so deine Begegnung, deine erste?
Tatsächlich ging das bei mir dann sehr viel über File-Sharing. Dass man halt von einem Gitarrenlehrer hat man dann eine CD irgendwie in die Hand gedrückt und auf der CD waren dann halt schon, wie du es gesagt hast, viele Bücher als PDF-Form drauf oder so ganz kleine Videoschnipsel. Da waren jetzt noch keine kompletten REH-Videos drauf, sag ich mal. Dafür war es noch ein bisschen zu groß oder alles. Aber es waren so kleine Schnipsel, so ein kleines Irgendwie-Lick aus der irgendwie REH-Kassette zum Beispiel oder von Paul Gilbert. So Sachen war das eher viel File-Sharing. Und vor allem dann bei mir später Amazon. Amazon war da eine Quelle, da habe ich sehr viele meiner Ersparnisse habe ich in Amazon investiert, nur mir Bücher zu kaufen. Weil ich war noch eine Zeit lang riesiger Fan von Büchern an sich, von dem Produkt eines Buches. Du hast was in der Hand. Das hat mir immer mehr gefallen, als irgendwie auf dem Tablet was zu lesen oder auf dem Rechner, auf dem Monitor was zu lesen. Das konnte ich dann auch mal mit in den Urlaub nehmen und da habe ich dann eine Zeit lang angefangen, sehr, sehr viel zu kaufen und zu bestellen. Mhm. Da gab es halt dann die Möglichkeit, halt eben auch alles irgendwie zu bekommen.
Ist auch eine andere Wertschätzung, ne? Ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber wenn ich ein Buch in der Hand habe, dann habe ich das Gefühl, ich habe was und bei einer PDF ist das so eine Datei auf dem Rechner, ne? Irgendwie.
Ja, ich meine, YouTube war bei mir noch nicht so viel. YouTube, ich würde sagen, die Zeit, wo viel über YouTube beigebracht worden ist. Das fing so 2010 an. Mhm. Da gibt es so ein paar Vertreter, auf die werden wir vielleicht auch später nochmal kommen, die da viel machen. YouTube nutze ich natürlich jetzt, wie wir alle, glaube ich. Das ist so die einfach, klar, einer mit der einfachsten Möglichkeiten. Aber es gibt auch viele Bücher, auch von früher, wo ich dann echt froh war, die mal irgendwie zu haben oder auch als PDF zu haben, wenn die ein bisschen seltener waren, wo wirklich coole Informationen drin standen. Vor allem während meinem Studium, vor allem als es dann darum ging, so ein bisschen Advanced Theorie, Jazzharmonik, Jazztheorie, Jazzimprovisation, aber auch aus der Klassik, da habe ich ein paar Bücher von Komponisten und so. Das war halt, das ist immer eine spannende Reise. Genau. Also ich bin schon Buchfan. Ich musste mich zwar von ein paar Büchern trennen jetzt bei dem Umzug, einfach aus Platzgründen, aber ich habe mich nicht von meinen Musikbüchern getrennt.
Sehr gut.
Ah, da musste dann halt mal der Harry Potter drunter leiden.
So sieht's aus.
Ja.
Einfach weg.
Aber bevor ich meinen Modern Method of Guitar 1, 2, 3 wegschmeiße, ja, oh ja, da muss erstmal Harry Potter 1, 2, 3
absolut drin bleiben. Ist auch so ein klassisches Standardwerk. Gut, dass du es erwähnst. Ne? Das ist ja,
ja,
so mit von den Musikschulen eigentlich so mit am meisten benutzt, ne? Will ich mal, ja, so vorsichtig behaupten.
Ja, vor allem im internationalen Bereich. Ja,
genau.
Also Modern Method of for Guitar, der Name sagt es schon, von William Levitt. Er ist ein englischsprachiges Buch. Ich weiß gar nicht, ob es von der deutschen Übersetzung gibt, bestimmt, oder?
Bestimmt, ja. Ich meine, ich hätte schon eine gesehen.
Ich habe es damals aber tatsächlich, das war so ein Buch, das habe ich mir während dem Studium geholt, um mein Blattspiel zu verbessern. Weil da hast du keine Tabulatur drin, da hast du halt nur Noten drin. Gehst aber von vornherein Melodien, Arpeggios, Akkorde, alles so durch, aber alles als Noten. Und das ist für das Blattspiel, fand ich, war das eine sehr gute Übung, so zum Einstieg. So.
Absolut.
Genau.
Also ich finde auch Notenlesen generell wichtig, ne? Viele unterschätzen das.
Ne? Also das, man muss es nicht Thema
perfekt können. Ich zum Beispiel bin der Meinung, dass es sehr wichtig ist, dass man die Rhythmen gut lesen kann. Weil das ist so das Wichtigste. Ich sag mal, die Töne an sich kann man relativ schnell lernen, aber die Rhythmik ist halt das Schwierige. Ne?
Also sag mal, Blattspiel war bei mir in der Uni, war das ja auch eine Form von Prüfung oder ein Fach, was es gab. Mhm. Und da war ich jetzt auch nie der Beste drin, weil Blattspiel auf der Gitarre natürlich auch noch mal ein bisschen schwieriger ist, einfach genau, weil wir eine Note mehrmals auf dem Griffbrett haben. Wenn mir jemand was hinlegt, ich brauche vielleicht ein bisschen Zeit, aber ich glaube nicht, dass man Blattspiel perfekt beherrschen muss, weil ich auch noch nie in der Situation war, wirklich, oder dass mir jemand was hingelegt gehabt hat und gesagt hat, so, das musst du jetzt live spielen, sondern hat immer ein bisschen Vorbereitungszeit. Das ist ja auch ganz klar, weißt du. Aber man sollte schon so, gerade wenn man es professionell macht, auf alle Fälle eine gewisse Notenlesfähigkeit haben. Aber das ist nochmal ein Thema auch für sich, klar. Aber man kann eine kleine Anekdote dazu sagen. Wir hatten dann damals eine Prüfung gehabt in der Uni, wo wir was vom Blatt abspielen mussten. Und vor mir war ein Bassist dran. Liebe Grüße an den guten Max Jentsch, wenn er das hören sollte. Ein guter Freund von mir. Und der hatte mir damals so ätherische Öle irgendwie gegeben. Hat gemeint, boah, das entspannt dich, dann bist du relaxed. Lass mich dir mal was auf die Hand schmieren.
Und
schmiert mir diese ganzen Öle über die Hand. Meine Hand war so glitschig und dann wurde mein Name aufgerufen. Ich soll jetzt reingehen zum Prüfungskomitee. Und ich bin quasi nur noch drüber geslidet über das Griffbrett.
Scheiße.
Und hab die Prüfung fast voll in den Sand gesetzt.
Eieiei.
Ja. Naja. Okay, was hast du denn so für Bücher oder für Lehrmaterialien parat, die du zum Beispiel sehr wertschätzt?
Ja, also was ich zum Beispiel sehr, 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 sehr cool finde, ist aus dem Jahr 1999 von Guthrie Govan. Ja,
ist da immer wieder bei den wieder Jahren. Fängt das schon wieder an mit den Jahren.
Genau, fängst wieder an mit den Jahren. ist dieses Creative Guitar 1 und 2. Super, ist super
von
geil.
99, so alt schon.
Ist von 99, ja.
Krass.
Tatsächlich. Krass. Also sollte meine Recherche richtig sein, müsste es von 99 sein. Und was ich besonders gut an dem Buch finde, fangen wir mal bei dem Buch 1 an, also bei dem Teil 1, ist das Vorwort. Das geht zig Seiten und das ist so geil gemacht. Ne? Also er erklärt, was ganz witzig ist, so ein kleines Zitat zum Beispiel, er geht darauf ein, dass es halt wichtig ist, ein gutes Ohr zu haben. Und er sagt zum Beispiel, er kennt viele Gitarristen, die können das Passion und Warfare Album perfekt nachspielen von Steve Vai, ja. Aber wenn dann so ein 12-Takte-Blues kommt oder 12-Blues-Schema, dann sind die total verloren. Und das findet er halt sehr schade, ne?
Ja.
Ich sag mal, es ist eine Art, etwas perfekt nachzuspielen. Die andere Art ist halt wirklich Musik zu machen, sage ich jetzt ganz vorsichtig, weil das andere ist natürlich auch Musik, aber es ist eine andere Form. Ne? Das wissen wir selber, wenn wir Sachen nachspielen oder wie auch immer. Und das finde ich halt ziemlich geil. Und da steht so viel drin. Also, dass man halt offen sein soll für andere Musikrichtungen, für andere Instrumente vor allen Dingen auch, dass man sich mal inspirieren lassen soll. Dass man mal, zum Beispiel, ich sag mal, die Drummer kennen das, wenn die so Snare-Fills üben. Rudiments und solche Geschichten. Das kann man alles wunderbar auf die Gitarre übertragen. Da gibt's auch viele Beispiele. Sowas sagt er halt. Und wie hält man die Gitarre richtig? Technikideen, Bending, Vibrato. Und sowas hat er halt echt super, super, super gut eingebaut. Das macht richtig Spaß zu lesen. Ist wie so eine kleine Geschichte. Und der Rest in dem Buch ist halt sehr theoretisch aufgebaut. Er geht auf Tonleitern ein, auf Akkorde, auf Aufbau, auf Rhythmik, wie wird das gezählt, wie funktioniert das in der Musik, Akkordbeispiele nennt er auch und natürlich auch sehr, sehr viele Licks, keine Frage. Und wie von Guthrie auch zu erwarten, alles top-notch, auch die Backings, die da drauf sind, ich glaube, da sind insgesamt so 9 verschiedene Backing-Tracks drauf, richtig, richtig geil gemacht, mit viel, viel Liebe und viel Detailarbeit, wie man es halt auch von ihm kennt und das macht halt auch seine Erfahrung. Ich meine, er hat jahrelang für Guitar-Technics auch so ein Magazin gearbeitet. Und da weiß er halt, wovon er redet. Ne?
Ja.
Also das wär jetzt so für mich so ein wichtiges Werk. Und um es kurz zu machen, bei Band 2 ist im Grunde genommen, wird das alles noch mal ein bisschen erweitert und wird sehr viel kreativer. Da geht er auf extrem viel Spieltechnik ein und Ideen, wie man die entwickelt, wie man über Changes spielt. Also alles das, was man eigentlich wissen muss, kann man mit diesem Buch jahrelang verbringen oder sein ganzes Leben und immer wieder was rausziehen.
Ja.
Ein Must-Have.
Wirklich 2 Top-Bücher. Auch 2 Top-Bücher, wo ich empfehlen würde, kauft sie euch als richtige Bücher.
Absolut.
Ich habe nämlich das gehabt als PDF, auch lange Zeit. Mhm. Konnte lange nichts mit den Büchern anfangen, weil das halt eben so viel zu lesen ist. So.
Ja.
Und ich finde, das ist so das Perfekte für, du bist im Urlaub, liegst irgendwo, keine Ahnung, am Strand oder so und hast deine Leselektüre halt mit dabei, weil da wirklich sehr interessante Dinge drin stehen und dann geht man zu Hause an die Gitarre und probiert dann aus, aber auch mega kreative Dinge stehen da drin. Also gerade dieses, was kann man von anderen Instrumenten lernen? Dann hat er so ein paar Licks, die so klingen sollen wie zum Beispiel so eine Mundharmonika
ja, oder ist
so.
Mega,
das
ja.
sind Hammer-Licks. Das sind wirklich 2 die Creative Gitartechnik-Bücher wirklich sehr zu empfehlen. Ja. Auf alle Fälle.
Ja. Was ist denn von dir so eine Empfehlung? Wo sagst du
das? Also zum Beispiel für den deutschsprachigen für den deutschsprachigen Raum ein Buch, was mich sehr beeinflusst hat, war In Vivo Guitar.
Ja, das hatte ich auch.
Von, oh mein Gott, wie hieß er nochmal?
Abi von Reininghaus.
Abi von Reininghaus, ja, genau. Ich gucke gerade drauf, genau. Ein Gitarrist, von dem ich danach nicht mehr viel gehört habe, um ehrlich zu sein. Aber das Buch ist so lustig geschrieben. Das ist ein so, du hast in dem Buch hast du viel, also ich würde mal sagen, den Einstieg in Theorie und Improvisation zum Beispiel. Es geht nicht groß auf Technik oder so ein, aber es geht viel auf, was ist eigentlich eine Tonleiter? Wie sind die zusammengesetzt? Was sind Kirchentonleitern und so weiter und so fort? Und wie improvisiert man auch damit? Wie spielt man damit und macht man damit Musik? Und das ist zum einen super lustig geschrieben. Das lässt sich wirklich sehr, sehr gut lesen. Abi von Reininghausen ist ein sehr lustiger Dude, der hat auch sehr lustige Fotos drin und so. Und auch ein paar sehr kreative, interessante Konzepte, wie zum Beispiel, dass du eine Tonleiter als Zahlen aufschreibst, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dir noch Töne überlegst für 8, 9 und 0. Zum Beispiel, dass halt 8 ist wieder dann die 1, 9 ist die 2, 0 ist die 3 zum Beispiel, also einfach als Beispiel. Und dann nimmst du einfach mal zum Beispiel Telefonnummern oder irgendwelche Nummern, die du kennst und guckst, was könnten das für Melodien ergeben so. Und das so ganz spielerisch, wie man so ein bisschen auch so ein bisschen seine Kreativität erweitert und seinen Horizont erweitert. Und das ist mega, mega lustig geschrieben und auch coole Backing-Tracks drauf, coole CD dabei. Man kann sehr cool damit spielen. Und ein Buch, was mir echt geholfen hat mit so 15... Ich glaube, ja, so im Sommer 2005, weiß ich noch, da waren wir in Holland im Urlaub und da habe ich das gelesen und das hat mich da sehr geprägt, wie ich, ja, dass ich Theorie lerne oder wie ich Theorie verstehe. Das war dafür ein super Buch auf alle Fälle, ja.
Absolut. Also ich erinnere mich auch, ich hatte es auch und das mit diesen, das musste ich gerade so schmunzeln, mit diesen Telefonnummern. Ich habe das damals auch probiert. Wie unsere ja. Telefonnummer, dann habe ich das so abgespielt und es war irgendwie witzig, ne?
Ja.
Benutze ich heute noch solche Konzepte, ne?
Genau. Das war mit Schülern auch, kann funktionieren. Kann natürlich auch nach Mist klingen. Ja, ist natürlich. Klar.
Aber auch dann ist halt wieder die Rhythmik die Frage auch, ne? Das ist halt wieder das Zweite. Mhm. Also man kann da so viel ausziehen, aus so einer einfachen, quasi in Anführungsstrichen einfachen Idee, ne?
Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. So, was hast du noch für Bücher?
Ja, also ich habe auch, wenn wir schon bei den Deutschen sind, Survival Guitar von Peter Fischer. Fand ich sehr cooles Buch, ne? Mhm. Weil es im Grunde genommen so ein Überlebensbuch für musikalische Grenzgänger, sage ich mal ganz vorsichtig. Weil egal, was für eine Richtung du spielst, In diesem Buch ist halt wirklich jede Stilistik so ein bisschen abgedeckt. Und was sind so diese typischen Merkmale, die Spieltechniken, wie geht man darauf ein? Was für Tonmaterial wird da benutzt? Und auch, welche Gitarren benutzt man, welche Sounds? Und es ist mit viel Liebe geschrieben, ne? Ist von 98. Und also ist sehr zu empfehlen. Auch gerade, wenn man mal so schauen möchte, wie mache ich denn jetzt so eine Rock-Pop-Begleitung? Oder wie spiele ich jetzt so ein Country-Riff? Oder wie mache ich vielleicht so eine leichte Jazz-Begleitung? Halt so ein kleiner Einstieg in die Materie. Und dann kann man immer noch vertiefen. Ne? Oder wenn man sagt, okay, ich bin jetzt hier irgendwie Blues-Gitarrist und ich möchte vielleicht noch so ein bisschen Hybrid-Picking lernen. Sowas zum Beispiel. Sich neue Ideen drauf schaffen. Finde ich richtig gut. Waren auch irgendwie 2 CDs dabei. Zig Backings, Beispiele, alles wirklich super gemacht. Ne?
Peter Fischer ist auch für mich sehr, sehr wichtig, weil Peter Fischer hat die Master of Rock Guitar-Reihe geschrieben, die 2 Stück. Wer es nicht kennt, Master of Rock Guitar ist ein super geil strukturiertes Buch. Das erste fängt quasi mit B.B. King an und dann geht es immer so die einzelnen Dekaden durch. Und pro Dekade sind so, ich sag mal, 3 oder 4 wichtige Gitarristen. Also wir haben zuerst die Blues-Dekade, B.B. King, Albert King und Kerry King. Ich weiß gar nicht, wer der
Kerry King? Der Blues-Gitarrist.
Nee, und dann geht's halt weiter, Jimi Hendrix, Eric Clapton und so bis hin zu, das Buch ist auch, glaube ich, 89 oder 90, es müsste 91, 92
irgendwie so, ja.
Das heißt, die letzten sind dann Paul Gilbert, Steve Vai, irgendwie so die Shred-Leute. Der letzte ist wirklich Paul Gilbert, der da noch ganz, ganz neu war. Mhm. Und zum einen fand ich es cool, Peter Fischer damals, der war ja auch am GIT. Ich glaube, er war sogar irgendwie mit der erste Deutsche, der auf dem GIT war. Das heißt, das war damals für mich, war das noch so ein Stempel von, boah, krass, der muss gut sein, der war in L.A. auf dem GIT. Das Schöne an den Masters of Rock Büchern ist, also auch an dem zweiten, ist, die sind super strukturiert. Der geht zu jedem Künstler, schreibt der einen kurzen, so ein bisschen was inspiriert oder hat die Künstler inspiriert, was für ein Gear benutzen die zum größten Teil, was für Skalen benutzen sie auch und so. Und dann macht er so ganz typische Licks. Und ich habe das mal tatsächlich, ich glaube, ein Jahr lang oder so gemacht, dass ich mich jeden Monat, oder ich irgendwie über 2 Jahre, das habe ich mal richtig hart strukturiert gemacht damals, mich jeden Monat mit einem Künstler aus diesem Buch intensiver beschäftigt habe. Und die Licks auch richtig drauf geschafft.
Was ich ganz kurz ganz geil war auch, dass er immer dann auch hinten so Anspieltipps zum Beispiel gegeben hat. Ne?
Super gut. Genau. Genau, dass er gesagt hat, welche CDs wirklich gut sind. Und das Coole an den Licks ist halt auch, und das finde ich, weswegen ich so ein Buch eigentlich als pädagogisches Material wirklich sehr, sehr gut finde, ist, wenn es um Licks geht, ist das Internet zum Beispiel voll mit etwas. Ich gebe irgendwo einen B.B. King-Lick oder Gary Moore-Lick und krieg 3000 Licks an den Kopf geworfen. Und es ist mal ganz gut, auch ein Buch zu haben, wo nur 4 Licks drin sind, weil man, es ist so eine kleine Falle, weißt du, dann, wenn du halt zum Beispiel ins Internet gehst und da ein neues Lick, da ein neues Lick, da ein neues Lick, du tust es nicht wirklich festigen, solche Licks. Aber wenn du jetzt sagst, du hast nur 4 Licks, sondern spielst du die immer wieder und probierst damit rumzuspielen und beschäftigst dich sehr mit denen, wiederholst die, das macht viel aus. Und ich finde da diese Limitierung von einem Buch, so schön auch die Freiheit des Internets ist, weißt du, so eine Limitierung vom Buch, dass da halt nur 4 Licks drinstehen, kann manchmal echt mehr bringen. Und das war bei mir damals so auf alle Fälle im Fall von Master of Rock Guitar.
Super geil.
Von Peter Fischer.
Wenn wir schon bei Peter Fischer sind, wir dürfen nicht vergessen Masters of Rock Guitar. Das war das.
Das habe ich doch gerade genannt.
Meinst du Masters of Rock Guitar? Ach, shit. Ja. Nein, Entschuldigung, ich meine Rock Guitar Secrets, meinte ich. Entschuldigung. Ja, natürlich, mein Rock Guitar Secrets. Auch finde ich sehr wichtig. Also für mich war es sehr wichtig. Ja. Weil auch viele gute Sachen da drin. Ne?
Ja, mit nur einer Sache, die ich sehr stark kritisiere. Und ich glaube, da wird der Peter schon öfters kritisiert.
Meinst du
mit
das?
Den Modes. Ja, da hat er ja letztens in einem Livestream auch darüber geredet. Ist das sowas, wo ich mich mal gerne mal mit ihm drüber unterhalten möchte. Aber das ist etwas, wo man aufpassen muss. Ich habe das nämlich auch damals so gelernt und so verstanden und bin dann auch erstmal in so eine kleine Falle getappt. Und habe das dann auch eine Zeit lang schwierig weitergegeben, sag ich mal, bei meinen ersten Schülern, bis mir irgendwann aufgefallen ist, als irgendjemand gemeint hat, boah, in meinem Solo, da kombiniere ich jetzt phrygisch und mixolydisch. Und wo ich mir denke, nein, du spielst halt einfach nur diese beiden Fingersätze, aber ist halt weder phrygisch noch mixolydisch gerade.
Ja.
So, das ist C-Dur.
Richtig.
aber ansonsten, bis auf das mit den Modes, super Empfehlung auf alle Fälle.
Vor allem auch zu der Zeit. Zu der Zeit. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. 92, glaube ich, oder auch in den 90ern. Anfang der 90er.
Also Top-Bücher auf allem und auch ein sehr, finde ich, ich meine, ich habe mir das jetzt noch nicht persönlich kennengelernt. Hast du ihn mal persönlich kennengelernt?
Leider noch nicht, nein. Aber ich habe auch ab und zu mal diese Livestreams gesehen.
Genau, jetzt hat er zu Corona-Zeiten hat er viel Livestreams gemacht und einen Typen, den ich auch sehr sympathisch finde.
Super, super nett, super.
Der macht zwar jetzt auch mehr Blues und so, aber das macht er auch tipptopp, finde ich auch sehr cool. Mhm. Und ein sehr sympathischer, also wenn ihr Peter Fischer nicht kennt, das auf alle Fälle mal abchecken, vor allem seine Bücher, die sind wirklich gut. Ich würde ganz gern kurz eins, das ist nämlich eine gute Weiterführung zu dem anderen Buch, was ich noch habe. Es gibt nämlich neben der Master of Rock Guitar, gibt es nämlich noch einen Master of Jazz Guitar. Das ist leider nicht von Peter Fischer, ich weiß gerade, komm gerade nicht mehr
Joachim
auf den
Vogel oder sowas?
Irgendwas? Ja.
Ich glaube schon, ja. Ne? Ja, ja.
Genau.
Jochen,
genau.
Irgendwie sowas.
Du kennst das?
Ja, ich kenne das, ja, ja. Ich habe das sogar. Krass. Ich habe das sogar, ja.
Ach krass, weil ich habe gedacht, das sei so ein bisschen unbekannter, weil ich habe auch mal ein bisschen nach dem Autoren gesucht und also damals, als ich das Buch bekommen habe, da kamen nicht viele Infos bei raus, aber dieses Buch fand ich auch, weil es hat wieder dieselbe Struktur wie das Master of Rock Guitar, nur halt mit Jazzgitarre. Und das hat mir damals im Jazzstudium so geholfen, mich ein bisschen durchzuhangeln durch die wichtigen Jazzgitarristen. Und da geht er auch wirklich von, fängt er ganz früh an mit Django und den ganzen Akustikplayern bis hin zum ersten E-Gitarristen. Sag mal, was ist denn gerade los? Ich komme gar nicht auf den Namen von. Ach Gott, Schande über mein Haupt.
Aber wirklich, scheiße, aber über meinen auch. Verdammt.
Ich komm später drauf. Nee. Eddie Lang war der andere Akustikgitarrist, der da war. Aber ich meine natürlich, der bei Benny Goodman gespielt hat. Die Leute backpfeifen mich jetzt, wenn sie es hören. Das muss ich jetzt schnell.
Das war doch Kirk Hammett, glaube ich. Das ist der Running Gag.
Charlie Christian.
Charlie Christian, ja, natürlich.
Ja, mit Solo Flight, dem legendären Solo Flight, genau. Charlie Christian habe ich geliebt früher. Genau, aber dann geht er hin zu Wes Montgomery, zu den ganzen, bis wirklich hin in den 80ern, Frank Gambale,
Holdsworth.
Holdsworth auch, Scott. Was ist denn heute mit meinem Namen los?
Scott Henderson. Aber der Scott ist nicht Henderson, ist der auch da drin?
Scott Henderson ist
auch
da.
Ach, krass, okay.
Ja, ja.
Geil. Hatte ich nicht mehr so in Erinnerung.
Und auch richtig gut. Also auch Gambale, richtig authentisch in Gambale-Licks, so mega gut auf alle Fälle. Ja. Und das war auch echt ein Buch, wenn man sich mal für Jazzgitarre interessiert und so die Geschichte der Jazzgitarre, auf alle Fälle mal auschecken. Mega gut.
Das Geile ist, manchmal entdeckst du dann ja auch und denkst, boah, diese Art gefällt mir richtig gut und dann steigerst du dich halt dann rein, sagen
genau.
Du. Entdeckst dann Holdsworth oder Scott Henderson zum Beispiel.
Es ist so fürs Schnuppern mega gut, fürs so neu entdecken.
Ja.
Absolute Empfehlung. Masters of Jazz Guitar und Masters of Rock Guitar.
Ja, absolut.
Genau.
Sehr geil.
War ich immer mal am Überlegen, ob ich mal einen Nachfolger zu machen sollte. So, wenn es um Bücher geht, Bücher schreiben. Weil ich meine, es ist ja in den letzten 20 Jahren ein bisschen was passiert, weißt du? Auch auf der Gitarre. Oder jetzt mittlerweile ja schon 30 Jahre, wenn es irgendwie 91, 92 rausgekommen ist. Er hat zwar auch einen zweiten Teil schon geschrieben, aber so jetzt mit modernen Playern, aber genau so von der Art und Weise, mit dieser Struktur dahinter, weißt du?
Es gibt ja viele mehr Erfahrungswerte, wie du schon sagst, ne? Bei vielen.
Genau, genau. Und gerade eben diese Struktur, dafür lobe ich einen Peter Fischer sehr. Das ist eine super geile Idee, dass er das so strukturiert gemacht hat. Weil das hat fürs Entdecken echt sau geholfen.
Absolut.
Gut.
Ja, mega. Sehr cool.
Ja, du.
Ja, okay. Alles klar, sehr gut. Noch ein geiles Buch, Thema Akkorde. Chord Chemistry von Ted Green. Ne?
Oh ja.
Das ist ein mega geiles Buch. Und ich bin eigentlich nur darauf gekommen, ich glaube, auch so Mitte der 90er, habe ich so ein Interview mit Steve Vai gehört oder gesehen, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat er dann auch irgendwie erzählt, ja, viele seiner Akkordideen hat er von Ted Green. Und da habe ich erstmal überlegt, Ted Green? Wer ist denn Ted Green jetzt, ne? Und gut, dann ein bisschen recherchiert. Das waren noch die Anfänge des Internets. Und dann habe ich halt gesehen, ach cool, der hat auch ein Buch rausgebracht. Ne? 1971 hat er das rausgebracht, muss man sich mal vorstellen. Und das ist wirklich der Knaller. Ne? Also was wichtig ist, das Buch, also der Ted Green hat ein sehr eigenes Konzept, wie man sowas aufbaut. Ne? Das ist jetzt nicht so strukturiert, also schon strukturiert, aber halt anders. Ne? Gerade bei den Akkordsymbolen ist das halt so ein bisschen eigen. Sagen wir es mal so. Ne? Man muss sich echt da so ein bisschen reinfuchsen. Und ich finde, das ist tatsächlich auch wie so ein Wikipedia der Akkorde. So würde ich das mal nennen. Weil du findest, sagen wir, du suchst A-Dur, ein bestimmtes Voicing, da hast du dann ungefähr 3 Seiten voll mit unzähligen Varianten. Und die klingen alle hervorragend. Das heißt, du wirst auf jeden Fall unbedingt was draus mitnehmen aus diesem Buch. Ne? Mhm. Also du kannst dich da natürlich auch drin total verlieren und du kannst eigentlich dein Leben lang damit studieren, wenn du es so willst. Ja, und egal ob Dur, Moll, vermindert, Sus, alterierte Akkorde, ist vollkommen egal. Ne?
Ja,
was auch, auf alle Fälle. Was auch geil ist, dass er halt auch so Akkordsubstitutionen halt dann auch aufzeigt, was man da machen kann, die Möglichkeiten, Umkehrungen, wie man so an Chordmelodie rangeht. Und ja, mega Buch. Also meine absolute Empfehlung. Kennst du wahrscheinlich auch.
Ja, auf alle Fälle, natürlich. Ted Green, großartiger Spieler, großartiger Jazz-Gitarristen, gerade was Akkorde angeht. Mega, mega gut.
Da gibt es diese Bach-Lessons, die sollte man sich unbedingt reinziehen. Die
sind unfassbar. Ja. Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Generell, was Akkorde angeht, gibt's also gerade so Jazz-Chord, Solo-Gitarre, also Solo-Chord-Gitarre, gibt's gute Bücher von Joe Pass, gute Transkriptionen auch, aber auch Joe Pass war immer im pädagogischen Bereich sehr hinterher, hat auch coole Videos gedreht. Das ist immer, wenn man sich mal mit sowas auseinandersetzen möchte, auch sehr zu empfehlen. Was hältst du von den Hauenschild-Büchern? Kennst du die beiden
Theoriebücher von Hauenschild? Ja, ich finde die sehr schwierig, ehrlich gesagt. Ja. Ist nicht meins. Mhm. Ich hab die sogar, glaube ich, beide irgendwo rumfliegen.
Ja, ich fand die auch damals für den Einstieg für Jazzharmonik tatsächlich sehr schwierig irgendwo. Sehr, sehr
trocken.
Trocken, genau, das ist das Wort, was ich gesucht habe. Sehr trocken und auch sehr so. Du hast einen Dur-Akkord, darüber kannst du spielen lydisch, darüber kannst du spielen ionisch, aber nicht so ganz, was erwirkt das? Was ist der Klang, den du dann letzten Endes dahinter hast? So. In dem einen Buch gab es die Modulationstabelle, das war ein super nerdiges Poster, was ich mir natürlich aufhängen
musste. Witzigerweise habe ich die auch da hinten hängen.
Nein, warte, geil.
Da hinten, ganz hinten in der Ecke.
Ja, wie geil, die Modulationstabelle.
Ja, habe ich tatsächlich.
Wie geil. Ja. Aber ja, genau, Bücher, die aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich waren, die, glaube ich, schon vielen Leuten auch empfehlen werden. Aber ich finde, was Theorie angeht, gibt es ein Buch, was du zum Beispiel empfehlen würdest, wenn es darum geht, mal in Theorie reinzuschnuppern? Besten deutschsprachiges. Ja, hast du da irgendwas?
Deutschsprachiges, das ist schwierig. Warte, ganz kurz.
Ja?
Also, was ich habe, ist von Frank Sikora, neue Jazzharmonie. Ja, das finde ich eigentlich ziemlich ganz gut. Ziemlich cool. ist auch, natürlich, Theorie ist immer trocken. Also meine Empfehlung ist immer, such dir jemanden, such dir einen Lehrer und kau das mit dem zusammen durch. Das ist kein Roman, den man durchlesen kann und man versteht das. Man braucht unendlich viele Beispiele und man hat manchmal so kleine Fragen und du denkst, verdammt, die werden hier nicht beantwortet.
Ja genau.
Also finde ich generell schwierig. Theoretisches
Theorie Ziel. Ist schwierig. Ich habe ein Buch, das habe ich tatsächlich noch aus meiner Schulzeit. Das heißt ABC Musik vom Wieland Ziegenrücker. Da muss man zwar die ersten Kapitel ignorieren, die sind halt sehr physikalisch, sage ich mal. Da geht es dann darum, wie ist ein Ton aufgebaut, Obertöne, so der ganze Kram. Aber dann, wenn es um Tonleitern und um die Modi und so geht, da ist das ganz cool. Das habe ich noch aus meiner Schulzeit. Aber ja, ansonsten gebe ich dir voll ganz recht. Theorie ist immer etwas, es lohnt sich, mit jemandem zusammen durchzugehen, der einem eben dann so kleine Fragen dann nochmal schnell beantworten kann und so. Am besten entweder mit mir oder mit Fabian. Also bucht euch jetzt die Skype-Stunde.
Jetzt im Angebot. Jetzt im 30% Angebot. Off.
Genau.
Wenn ich noch ein anderes Buch erwähnen darf, was ich da sehr wichtig finde, ist das Beato-Book von Rick Beato.
Oh ja.
Das ist natürlich Mörder. Es ist ein Wissen, was du dein ganzes Leben lang studieren kannst. Das ist auch so um die 400 Seiten, glaube ich. Mittlerweile gibt es die Version 4. Und da findest du halt alles, egal was. Ich meine, Rick Beato kennt wahrscheinlich mittlerweile jeder. Ne, mit dem Everything Music YouTube-Kanal. Der hat ja auch unendlich viele Lessons. Aber auch da muss man, finde ich, sehr schnell sein im Kopf, um die wirklich gut zu verstehen. Ne? Also es ist auch kein Video, was du dir, ein 10-Minuten-Video, was du dir anguckst und du hast es sofort verstanden. Und da sind, glaube ich, viele auch überfordert. Die gucken sich das an und denken, ach, ich bin blöd, ich raff das nicht. Ne? Also Fakt ist, dass man das wirklich, man muss viel Vorwissen auch haben. Ne? Aber in seinem Buch macht er es tatsächlich so, dass wirklich alles, was du suchst und was du theoretisch wissen musst, steht eigentlich da drinnen. Ne, du musst natürlich auch dann wieder schauen, wie organisierst du dir das oder wie übst du das oder wie machst du es dir zu nutzen. Perfektes Nachschlagewerk auch, finde ich, für alle möglichen Dinge.
Genau, das ist auch sehr wichtig.
Ja.
Genau, da kommen wir auch wahrscheinlich später nochmal zu auf den Punkt. Aber wobei, da sage ich jetzt mal kurz was. Ich finde, dass manchmal habe ich Bücher, wo so extrem viel Infos drinstehen. Und dann lese ich auch so ein Buch nie durch oder gehe das selten von vorne bis hinten durch. Aber so ein Buch hat dennoch einen Mehrwert für mich, nämlich als Nachschlagewerk.
Genau.
Oder mal als Reinschnuppern. Es gibt zum Beispiel ein Buch, das nennt sich die Jazzbibel in Anführungsstrichen. Beziehungsweise, ich habe es gerade hier. Es heißt eigentlich Jazzlicks. So.
Ah, okay.
Und das sind, glaube ich, 400 Seiten nur Jazzlicks.
Ey, da sind ja gar keine Tabulaturen drin.
Nee, ist gar kein. Furchtbar, ne? Für die Zuhörer, da ich habe es gerade dem Fabian über Skype gezeigt. Nee. Und das Ding ist, da ist halt für jede Akkordsituation sind ganz viele Licks aufgeschrieben, die es schon auch mal, die es auf Platten gibt. Und da steht auch, das ist ein Lick von der und der Scheibe, cool. Der Saxophonist hat es da und da gespielt. Das ist so eine Ansammlung von den letzten 40, 50 Jahren von geilen Licks. Das Ding ist aber, ich kannte mal jemand, der gesagt hat, der hockt sich jetzt hin und übt jedes Lick daraus. Und dann habe ich mir gedacht, okay, cool für ihn, ich probiere das auch mal, habe das erste Lick geübt, habe das zweite Lick geübt und habe dann nie weitergemacht.
Ja.
Aber mittlerweile benutze ich das für, wenn ich mal wieder einen Standard spiele oder mal irgendwie eine Akkordprogression habe, dann gucke ich da gerne rein und lasse mich dann gerne davon inspirieren. So.
Ja, absolut. Und
dafür gibt es viele Bücher, dafür finde ich es einfach sehr wichtig, so manche Bücher. Ich habe extrem viele Bücher, auch vor allem als PDF, und natürlich noch nie alle durchgelesen, aber wenn mich mal ein Thema interessiert, dann schnupper ich da gerne rein. Ja. Dann gibt es so eine Sache, die man da rausnimmt, und dann war das schon ein Gewinn für einen, weißt du, dann war auch das schon das Geld wert quasi. So.
Das, absolut. Ja, und eigentlich ist es auch lächerlich, was so kostet und was du daraus ziehen kannst, wenn du halt gewillt bist, diese Arbeit zu investieren. Ne? Guck mal, selbst wenn du so einen Lick nimmst, mit diesem Lick könntest du dich theoretisch Wochen beschäftigen. Du kannst die Architektur des Licks studieren. Was benutzt der? Hammer-ons, Slides, Pull-offs. Spielt er eine Seite, spielt er auf drei Seiten. Und das halt auf deine eigenen Ideen übertragen. Und schon hast du wieder noch einen Nährwert.
Ja, also, genau. Es ist auch, ja, ich finde, man muss sich da selber eine Struktur oder auch sowas für finden, wie man mit so einem Buch arbeitet. Ich bin halt zum Beispiel jemand, ich bleibe nie lange bei einem Buch. Ich springe immer ganz gerne. Ich brauche immer neuen frischen Wind. Aber
so
sehr, sehr guter, sehr, sehr guter Freund von mir, der Florian Hollingshaus, das ist ein krasser Sweep-Gitarrist, das ist so einer der krassesten Sweep-Gitarristen, die ich kenne, also was Sweep-Technik angeht.
Okay.
Und der macht halt nichts, also ist nichts anderes, er macht auch vieles andere, aber der macht hauptsächlich, hat er sich viel, viel mit den Gambale-Büchern beschäftigt. Mm-hmm. Frank Gambale ist ein Fusion-Gitarrist, der halt die Sweep-Technik, ich sag mal, modern und populär gemacht hat, damals in den 80ern, aber auch was daher kam, weil er sau viele Bücher darüber rausgebracht hat. Und der Flo, und das hat mich immer total begeistert, ist halt echt hingegangen, hat sich ein Buch geschnappt und hat das von vorne bis hinten durchgearbeitet. Krass, und wirklich die Licks geübt und auch in sein Spiel übertragen. So.
Und das geht nur, wenn du es lang genug machst.
Genau, und das musst du halt wirklich lang genug machen. Der hat das wirklich 4-5 Jahre gemacht.
Ja,
so. Immer wieder ran, immer wieder neue Licks und so. Und das fand ich richtig krass, weil die Geduld musst du auch erstmal irgendwie ranbringen an den Tag.
Der Fokus, ne?
Der Fokus.
Wenn man jetzt denkt man wieder zurück an die Alten, die man halt gut findet, die Legenden.
Ja.
Ich meine, die haben es nicht anders gemacht, ne? Die
hatten
eine Platte und die haben die geübt.
Ja, haben wir ja in der ersten Folge auch schon beim Üben drüber gesprochen, genau. Und das finde ich halt auch sehr cool. Und da muss man auch dazu sagen, das wollte ich noch kurz machen, Gambale, ich mag das zum Beispiel, wenn auch Leute wirklich viel preisgeben von ihrem Geheimnis.
Ja.
Und das wertschätze ich sehr, so jemand wie Gambale, der hat, oder Joe Pass, Pat Martino hat ein cooles Buch rausgebracht, also so über deren eigenen Stil, wo die das ganz genau mal erklären, was die machen. Das hat zum Beispiel Holdsworth mal versucht, zweimal.
Oh ja.
Und die Bücher sind sehr schwer zu lesen.
Oh ja,
das ist so.
Und das Witzige ist ja auch bei den Videos, er sagt dann ja auch immer, ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt was mit anfangen kannst, weil eigentlich ist das nicht so geil oder so. So sagt er das, ne? Macht er sich so total runter. Unfassbar, ne?
Ja, er hat halt sein eigenes System, sein eigenes Denken so. Aber ja, das finde ich halt auch immer cool, wenn Leute so ein bisschen auch preisgeben, wie sie das machen, in Form von Pädagogik, Büchern. Und das ist natürlich auch noch eine weitere Geldquelle für die.
Ja, natürlich, klar. Aber ich sag mal, die Ehrlichkeit siegt da doch schon. Ne?
Wenn auf alle Fälle. Ich finde das auch lächerlich, sowas irgendwie ein Geheimnis drum zu machen, wie man spielt. So. Vor allem in der heutigen Zeit, weil heute, du bringst einen Song raus und innerhalb von 24 Stunden hat es irgendwer gecovert.
Ach klar.
So, weißt du?
Und es gibt immer jemanden, der es schneller spielen kann als du.
Ja,
also von daher, da machen wir uns alle nichts vor.
Genau.
Es soll ja auch kein Wettkampf sein.
Nee, um Gottes Willen. Was gibt's denn so für Bücher außerhalb von der Gitarre, die du noch empfehlen würdest?
Außerhalb der, ja, ich habe ein gutes, was ich sehr, sehr mag, ist von Victor Wooten, Music Lessons.
Ah, ja, ja, ne? Ja, genau
von,
das.
Von 2008. Also es ist jetzt kein Lehrbuch im Allgemeinen im Sinne von Skalentheorie, sondern verfolgt mehr so spirituelle Ansätze. Was schon mal super geil ist bei der englischen Version, die Kapitel sind in Takte unterteilt. Das heißt, genau. Bar One, super geil. Und dann hat er halt so.
Auch.
Ach so, tatsächlich. Ja, okay.
Ja, im Deutschen.
Ah, okay, krass. Und was ich ziemlich geil finde, er hat ja, das hatte ich auch, glaube ich, beim ersten Mal gesagt, diese 10 Pfeiler, die für ihn so besonders sind. Ne? Noten, ja. Artikulation, Tondauer, Technik, Emotion, Gefühl, Dynamik, Rhythmus und Tempo und Zuhören natürlich. Das sind so, da werden einzelne Kapitel beschrieben, so eine fiktive Geschichte und ja, super cool, super spirituell und wie er das so erlebt, wie ihm das beigebracht wird. Dann zeigt ihm ein Kumpel zum Beispiel in einer Bar, wie man Pausen machen sollte, um die Zuhörer zu gewinnen. Das fand ich sehr eindrucksvoll, ne? Pausen, weil Pausen so extrem wichtig auch sind. Und dann lernt er das halt und dann demonstriert er das quasi, also im Text. Und super cool, sehr inspirierend auch und auch halt mal eine völlig andere Sichtweise. Ne? Jetzt nicht ja. Ionisch Kreuz 5 oder das oder dies, sondern halt eine ganz andere Sichtweise.
Ja, auch mega schön geschrieben. Ja. Ich finde, das ist auch an sich einfach ein schöner Roman, den man halt einfach so mal durchlesen kann. Absolut. Weil, wie gesagt, da geht es um fiktiven Victor Wooten, sage ich mal in Anführungsstrichen, der Besuch bekommt von, wie heißt er, Michael, glaube ich?
Ja, genau, Michael. Genau, ja.
Was so ein verrückter Dude sein soll, der so mega krass Bass spielen kann. Und dieser Michael zeigt dann dem Victor Wooten, wie man quasi Musik macht und so. Und Victor Wooten war halt irgendwie am Anfang des Buchs pleite, Freundin verlassen, so keinen Job bekommen in Nashville, glaube ich.
Ja, genau.
Und das ist halt einfach auch eine sehr lustige Geschichte.
Supergeil,
Es ist halt echt ein schönes Buch einfach zu lesen. Sehr zu empfehlen auf alle Fälle. Music Lesson von Victor Wooten.
Ja. Hast du da auch was in der Richtung?
Ja, da habe ich auch auch so ein paar Dinge. Ich bin gerade überlegen, also was ein bisschen interessant geschrieben ist, da habe ich ein Kinderbuch. Hm. Das heißt, guck gerade in mein Bücherregal, ob ich es gerade so schnell finde. Das heißt, glaube ich, komm, zeig mir die Musik oder zeig mir die Musik. Es ist von so einem klassischen Komponisten, der für Kinder halt mal geschrieben hat oder quasi für Kinder geschrieben hat, wie Musik funktioniert.
Ja.
Und das ist sehr schön geschrieben, weil es natürlich auch nochmal schwieriger ist, etwas für Kinder zu schreiben, als ich sage jetzt mal für Erwachsene zu schreiben. So. Aber der Ansatz ist sehr, sehr toll, sehr philosophisch auch und wirklich sehr, sehr interessant. Nee, aber ansonsten Bücher außerhalb von der Gitarre, klar, da gibt's ein paar. Gerade als ich mich mit Jazzgitarre beschäftigt habe oder mit Jazzmusik an sich in meinem Jazzstudiengang, gibt's die Omnibooks. Das sind quasi Transkriptionen von Soli. Da habe ich eins von Coltrane und eins von Charlie Parker. Und gerade das von Charlie Parker ist bei mir sehr abgenutzt, weil da habe ich viel draus gelernt, viel versucht, die Soli nachzuspielen. Und
das war
cool, weil ist auch nochmal eine neue Erfahrung, weil dir da nicht die Tabs stehen und sagen, greif in dem Bund oder halt in der Lage, sondern es stehen die Noten da und du musst so ein bisschen für dich selber auch herausfinden, wie kann ich das jetzt auf der Gitarre umsetzen. Und da kommt man auf ganz neue Ideen, ganz neue
Arpeggios. Und ganz ehrlich, so lernst du die auch schneller und die bleiben länger in der Birne, das ist ja das. Wenn du Tabulaturen liest, also mir geht's so, ich lese eine Tabulatur, die kann ich dann relativ schnell.
Ja.
Und vergesst die aber auch genauso schnell.
Genau, du liest die halt, aber lernst sie nicht auswendig oder vertiefst die nicht.
Genau.
Das heißt, da habe ich immer wieder viel mitgenommen. Aber dann gibt es natürlich ein Buch, mein nerdy Buch, Theosaurus of Melodic Patterns and Scale von Nikolai Slominski.
Ja.
Nikolai Slominski war ein Komponist Anfang des 20. Jahrhunderts und der hat halt ein Buch gemacht, das sind auch 400 Seiten Noten. Irgendwie 5 Seiten Text, 400 Seiten Noten. Das System ist ein bisschen komplex, das muss ich anfangs erstmal verstehen, aber er nimmt eine Note und geht dann sämtliche Kombinationen durch. Zum Beispiel, er hat eine Note und dann hat er eine zweite Note. Und die zweite Note kann unter der Note sein, die kann über der Note sein. Und so baut er das dann irgendwie auf bis 7 Töne. Sehr komplex, sehr interessant. Aber es ist vor allem sehr cool, wenn man sich mal so ein bisschen mit abstrakter Musik, mit 12-Ton, mit solchen Sachen auseinandersetzen möchte. Da hat er später im Buch sehr geile 12-Ton-Ideen. Und das war halt immer so mein, mit 18, mein, ich will jedem zeigen, dass ich ein Nerd bin, Buch. Also ich hatte das immer mit dabei gehabt und habe dann immer mich irgendwo hingehockt in der Schule und habe dann da drin gelesen und das sah halt so cool aus mit den ganzen Noten und den Strichen. Ich habe so nichts verstanden, aber das sah so cool aus irgendwie.
Sehr cool, geil.
Das habe ich dann später alles erst verstanden, wie das so funktioniert. Aber irgendwie fand ich das erstmal den Look cool, diese Noten und dieses Komplexe, und das sah so aus wie so Raketenwissenschaft. Und ich habe mich mal gefühlt, jemand wie ich, der in Naturwissenschaften eine Katastrophe ist, der aber mit Naturwissenschaftlern aufgewachsen ist. Mein Bruder hat einen Doktor in Physik, meine Schwester hat einen Doktor in Biologie, ich bin der Musiker. Ich habe mich dann auch mal gefühlt wie so ein Wissenschaftler, wie so ein Professor irgendwie, der was weiß. Und eigentlich eh nur den ganzen Tag lang dann Smoke on the Water zu Hause gespielt hat, aber...
Geil,
ja, das ist ein Buch, was ich später erst verstanden habe, wie man es inhaltlich wertschätzt, aber der Look allein hat mich so fasziniert damals, das fand ich cool. Ja.
Hammer, sehr cool.
Ja.
Ich habe hier zum Beispiel noch ein ganz, ganz cooles Buch, hat eigentlich mal nichts mit Gitarre zu tun, zwar ist das Modern Reading in 4/4 von Louis Belson und Bill Raines. Weiß nicht, ob du das kennst?
Ah, okay, cool.
Das ist... Zuhörer können es leider nicht sehen. Ein ziemlich gutes Buch. Und da geht es eigentlich nur um Rhythmik. Das heißt, es ist eigentlich im Grunde genommen sind das Leseübungen, rhythmische Leseübungen.
Geil.
Das kannst du egal für welches Instrument benutzen. Und es ist so geil, weil es wird so unterschätzt. Du kannst so viel gewinnen. A, du lernst an deinem Timing. Und oft ist ja so, dass bestimmte Synkopen oder Rhythmen dir schwerfallen. So, das kannst du dann wirklich echt gut verbessern. Und das kommt deinem Spiel natürlich dann auch, gerade wenn du Improvisation machst oder so, sehr entgegen. Ich mache das zum Beispiel so, ich nehme dann ein Fragment und übe das dann 10 Minuten, eine Viertelstunde, so lange, bis ich es wirklich super gut kann, mit allen möglichen, ich sag mal, Tonleitern, Arpeggios oder Ideen, die ich habe. Mhm. Versuche mich nur auf den Rhythmus zu fokussieren. Und da bin ich eigentlich nur drauf gekommen, auch wenn ich jetzt ein bisschen abschweife, kennst du Melodic Phrasing von Scott Henderson, kennst du das? Das ist auch zum Beispiel so ein Meilenstein. Und da sagt er auch, dass der, das ist so ein lustiges Beispiel, da spielt er Jingle Bells, glaube ich, auf der Gitarre, aber völlig falsch. Und er hat dann gesagt, okay, was habe ich jetzt gespielt? Und man hat sofort erkannt, dass es Jingle Bells ist. Warum? Weil der Rhythmus so stark ist. Ne? Das heißt, die Rhythmik ist halt ein extrem wichtiges Element, wie du halt Musik machst. Ne? Und das ist halt sehr wichtig, weil was bringt dir eine Tonleiter oder ein Arpeggio, wenn es rhythmisch schwach gespielt ist? Gar nichts. Es klingt scheiße, sagen wir mal. Ne? Das ist so der nächste Schritt. Ne? Also erstmal, dass man es erstmal erlernt und dann halt versucht, verschiedene Variationen zu finden. Und dann ist halt so ein Buch wirklich klasse, weil es halt mal einen anderen Ansatz hat. Ne?
Ja. Ja, auf alle Fälle. Ich hatte auch mal so eins, wenn ich weiß aber nicht, ob das war, aber auch eins, wo es wirklich nur um Rhythmik ging und das war wirklich sehr interessant. Vor allem, das kannst du dann auch auf alle Instrumente irgendwie übertragen. So, und das ist das Coole. Und generell, man kann so viel aus den Lehrbüchern von anderen Instrumenten lernen, weil da muss man dazu sagen, da hängt halt die Gitarre auch hinterher. Ich meine, in der Pädagogik gibt's beim Klavier gibt's seit 300 Jahren irgendwelche Bücher.
Ja.
Bei der Geige, Trompete, all die Instrumente, aber auch im Jazzbereich für Trompete, Saxophon, Improvisation. So lange, so viele Bücher. Die E-Gitarre ist halt, wenn man mal so betrachtet, ein sehr junges Instrument.
Richtig.
Das ist halt noch sehr, ich meine, die E-Gitarre gibt es jetzt so seit 70 Jahren oder so.
Aber
das
auch, man darf ja auch nicht vergessen, so extrem vielseitig und vielfältig.
Ja,
ne? So viele Stilistiken und Spielarten.
Das stimmt. Ich meine, der Unterschied zwischen klassischem Klavier und Jazzklavier ist noch lange nicht so groß wie zwischen klassischer Gitarre und Rockgitarre zum Beispiel.
Ja.
Weil da einfach technisch so viel Unterschied ist. Klassische Gitarre ist ein gutes Stichpunkt. Hast du gute Bücher für klassische Gitarre?
Nee, also da bin ich ganz ehrlich, da bin ich ein bisschen überfragt. Ich hatte zwar auch mal zwei, ich hatte mal so Bach-Suiten mal so probiert, aber die sind natürlich auch mörderschwer, ne? Wahnsinn. Jetzt auch tatsächlich für Konzertgitarre, die dann so geschrieben sind. Und da musst du halt echt auch, keine Ahnung, da musst du sehr, sehr viel Zeit mit verbringen. Ne? Ich meine jetzt nicht diese Single-Note-Geschichten, sondern halt diese tatsächlich mit Akkorden und so. Und da musst du schon echt sehr, sehr gut Noten lesen können. Das ist schon mal die Voraussetzung.
Ja.
Und das ist sehr arbeitsintensiv, ne?
Weil da bin ich auch noch auf der Suche. Ich meine, ich glaube, wir sind da beide sehr ähnlich, dass wir nie viel mit klassischer Gitarre am Hut hatten. Ich habe auch nicht ganz normal mit klassischer Gitarre angefangen, sondern ich habe halt auch direkt mit der E-Gitarre angefangen. Ich glaube, du auch, ne?
Ja,
warst
du
mit Klavier, ne? Ich habe mich zwar immer wieder mal rangesetzt, weil ich finde es sehr schön. Und es ist auch immer noch mal so etwas, was ich in meinem Leben mal machen möchte, das mal vertiefen möchte. Aber ich habe so ein Buch, was halt so verschiedene Epochen durchgeht oder eins, was sehr romantisch ist, aber da habe ich bis jetzt auch noch kein Buch gefunden, was, ich sag mal, das klassische Spiel einem nahe bringen kann.
Ich auch nicht, aber da gibt es mit Sicherheit sehr, sehr viele. Also sollte ein Zuhörer eine Empfehlung haben, gerne.
Genau, wenn ihr irgendwas habt, schreibt uns auf alle Fälle, wir sind immer auf der Suche nach neuen Büchern.
Absolut.
Ja, und neben den ganzen Büchern, die es für Gitarre oder für alle Instrumente so gibt, die wir alle als PDFs oder als Bücher irgendwo rumfliegen haben, finde ich auch manchmal Biografien sehr schön.
Oh ja, oh ja.
Ja, Also ich habe als Jugendlicher habe ich die Miles Davis Biografie mal gelesen. Die fand ich klasse. Da habe ich zwar noch nicht viel verstanden. Ich habe die später noch mal während meinem Jazzstudium gelesen, habe ich ein bisschen mehr verstanden, weil dann kennst du die Namen. Du weißt, wer ein John Coltrane ist. Du weißt, wer ein Charlie Parker ist. Du kennst die Stücke. Ich weiß zum Beispiel, erzählt er was über heute mein Namensgedächtnis über eine Ballade, ein Standard. Und erzählt hat, wie schwer das war, die Melodie zu richtig zu interpretieren und richtig zu spielen. Und natürlich als 14-Jähriger hatte ich nichts im Ohr gehabt. Aber dann so mit Anfang 20, Mitte 20, als ich dann Jazzgitarre studiert habe, wusste ich halt, welches Stück das ist und konnte das dann auch besser nachvollziehen. Mhm. So. Aber das war auch für den Einstieg für Jazz cool, um auch mal auch so ein bisschen zu erleben, was das eigentlich für Punks waren.
Absolut, also
was die,
total.
Was die alles so gemacht haben, das war schon richtig heftig.
Manchmal hilft einem das auch, die Musik zu verstehen, finde ich. Wenn du den Menschen so ein bisschen kennenlernst, dann weiß man auch vielleicht, warum der so tickt oder warum der jetzt so spielt. Vielleicht, das hat manchmal auch sehr viel Charaktereigenschaft. Ne?
Ja, ich meine, das hängt ja auch alles zusammen.
Ja, ne? Nimm mal zum Beispiel jemanden, wo ich das richtig geil finde. Einer von den jetzt, sage ich mal, vorsichtig jüngeren, also zumindest YouTube-Generation, ist da schon ein bisschen älter, Greg Koch zum Beispiel. So ein geiler Typ, so witzig. Und wenn er Gitarre spielt, ist er genauso, wie wenn er redet. Der ist genauso, das ist eine Person. Und das ist so super geil, ne? Wenn du das dann raushörst manchmal. Ja. Da kann ja so eine Biografie natürlich auch helfen.
Ja, so klar. Bestehen. Weil ich meine, das, was die Leute übertragen, im besten Fall ist ja deren Persönlichkeit durch die Musik.
Ja.
Und das merkst du da echt wieder. Und du hast also in der Miles Davis Biografie, merkst du auch richtig den inneren Konflikt, den Kampf, den er irgendwie immer zu führen hatte. Mhm. Also sei es mit Drogen oder anderen Musikern. Da steht da auch drin, wie er durchaus mal Musiker sofort gefeuert hat nach einem Live-Auftritt und so, weil die halt nicht seinen Ansprüchen irgendwie er war. Da war schon auch eine schwierige Person.
Absolut.
Visionär, Revoluzzer, aber auch nicht einfach. Das ist natürlich klar. Aber so eine Biografie, sowas finde ich immer irgendwie auch interessant und spannend einfach.
Gehört auch dazu, also was bringt einem die ganze Theorie, wenn du die Hintergründe nicht kennst? Ne? Das ist so wichtig auch.
Klar. Ich meine, du kannst alles über Farben wissen, wie Farben aufgebaut sind und so, aber wirst nie verstehen, warum Picasso das Bild so und so gemalt hat.
Oder exakt,
so. Ja.
Genau.
Ja. Ja, was magst du denn sonst noch so neben Büchern? Was haben wir noch? Also, wir haben Videos.
Ja, Videos. Oder? Was ich da sehr wichtig finde, das wirst du wahrscheinlich genauso sehen, ist die Troy Grady Cracking the Code Serie.
Auf alle Fälle.
Also, das war der Hammer. Ich glaube, lass mich nicht lügen, 2013, 2015, irgendwie sowas, kann das sein? Weißt du das genau? Ja. Na? Ist das
raus? Ja. So, ich erzähle jetzt mal eine Geschichte.
Genau, mach du mal.
Das fing schon ziemlich früh an mit dem.
Ich weiß, ja.
Ohne, dass die Leute das wussten. Ich weiß nämlich noch, ich war 2008 in Norwegen. Und in Norwegen war in der Zeitung, das hat mir meine Mutter gezeigt, ein Artikel. Den konnte ich damals nicht lesen, aber meine Schwester hat in Norwegen studiert, die konnte mir das übersetzen. Da ging es um einen Gitarristen, der um die Welt reist mit so einer komischen Kamera, so einer Slow-Mo-Kamera, um die Leute zu filmen. Und dachte mir, oh, das ist eine coole Idee. Jahrelang nie wieder was davon gehört. Mhm. Und dann, bam, ich glaube 2012, 2013,
oder so,
irgendwie zu 13, 14. Dann kam Troy Grady mit Cracking the Code und ich dachte mir, nice, geil. Der Typ, den ich vor 4, 5 Jahren damals einen kleinen Artikel in der norwegischen Zeitung gelesen habe, geil, der macht jetzt das und das macht er richtig gut. Er hat sich auch viel Zeit gelassen.
Oh ja,
also bewusst.
Du merkst das auch bei den, Du merkst es auch bei den Videoproduktionen am Anfang.
Ja.
Diese Trailer, wie super geil die gemacht sind. Einfach unterhaltsam. Die Dinger gehen 10 Minuten, eine Viertelstunde, merkst gar nicht, wie die Zeit vergeht. Und dann sitzt du schon eine Stunde dran. Also sehr packend gemacht, um erstmal so ein bisschen Vorgeschmack halt zu leisten. Ne? Also echt mega. Und du wolltest gerade irgendwas sagen, entschuldige.
Genau. Unser guter Freund, der Martin Miller, hat mir mal erzählt, dass die kennen sich ja. Martin Miller war ja auch einer, der bei ihm schon öfters im Interview war, dass er sich auch erstmal viel lange Zeit genommen hat, bis er damit in die Öffentlichkeit gekommen ist. Was ja auch etwas ist, was heutzutage oft viel zu schnell passiert. Leute haben die Idee, machen ein geiles Video, bringen das raus und dann hängen sie nie wieder hinterher. Der hat wirklich das genau geplant, erste Videos fertig gemacht und dann zack.
Ich glaube, das hat aber auch was mit seiner eigenen, weil er auch sehr, sehr forschungsweise ist, diese Hinterfragung mit sich selber, ist das wirklich so? Immer dieses Hinterfragen, dieses Unsichere, und er kommt ja auch immer wieder auf neue Erkenntnisse und so weiter. Und ich glaube, daran hat es auch ein bisschen gelegen. Vermute ich jetzt mal. Ne?
Ja, also wer es nicht kennt, Troy Grady ist ein amerikanischer Gitarrist, der mit so einer Slow-Mo-Kamera am Anfang eben um die Welt gereist ist und vor allem die rechte Hand gefilmt hat von Gitarristen. Er ist dann zu Michelangelo Badio, zu Rusty Cooley, zu Martin Harrison, Mike Stern, Frank Gambale am Anfang auch. Zu denen ist er hingeflogen und hat die rechte Hand mal genauer analysiert. Und er kam dann auf dieses sogenannte Pick-Slanting, was etwas ist, was ich mittlerweile extrem wichtig finde. Das ist für mein Spiel mittlerweile essentiell. Und damit setze ich mich auch sehr viel auseinander. Weil mir hat das sau geholfen, dieses Pick-Slanting, in beiden Richtungen.
Total.
Da weiß ich noch, ich habe mal ein Solo von Rick Graham gelernt. Und Rick Graham spielt so einen Lauf.
Ach, der spielt immer so bluesige, langsame Sachen, ne? Rick Graham.
Rick Graham ist so ein Slowhand.
Ja, genau. Er ist unfassbar.
Nee, und der spielt halt so einen Lauf. Und ich dachte mir, ey, wie kann der das so schnell spielen? So, er macht Alternate Picking, wie macht er das? Und dann kam nämlich die eine Folge von Cracking the Code raus, also der Troy Gradier macht das immer in so YouTube-Folgen. Und eine Folge ging um Two-Way Pick Slanting und um Michelangelo Badio. Dass du das Pick nicht nur so halten kannst, sondern es auch drehen kannst. Und als mir das wahr geworden ist, ich weiß noch, wie ich da nachts gehockt habe, und das war wie so ein Aha-Moment. Und auf einmal haben Engel angefangen zu singen und ein heller Schein kam. Ich dachte mir, ja, ich kann's spielen. So gut. Und dann seitdem an bin ich Feuer und Flamme für Two-Way Pick Slanting.
Absolut.
Das ist so wichtig für Alternate Picking. Und eben wie Troy Grady das auch macht. Die Videos sind super lustig. Die sind sehr unterhaltsam. Klar, inhaltlich könntest du das alles natürlich abkürzen, aber es ist halt auch, weißt du, die Entertainment.
Er macht das super geil. Und er redet auch sehr viel und sehr gerne. Aber das finde ich auch cool, weil es hat auch so eine Unterhaltungswert, ne? Nicht hier, leg eins, zack, 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 sondern geht sehr aufs Detail ein. Super, super, super geil. Ja.
Mit Animationen dabei und echt Lust und eher auch ihn, wie man ihn als irgendwie 16-Jähriger sieht und so in seinem Zimmer, wie er am Struggeln ist.
Er hat seine eigene Geschichte da reingebracht.
Genau, da hat sie seine Geschichten. Das finde ich cool. Ja. Also das gucke ich auch einfach so wie eine Serie sehr gerne. Also wenn ihr das nächste Mal mit eurer Freundin was bingen wollt, dann lasst mal Stranger Things und Netflix weg, sondern schaut euch Trey Grady Cock
an. Absolut, ja.
Vor allem mit der Freundin, die wird es wahrscheinlich auch sehr interessieren.
Die wird es lieben.
So gut.
Besonders das Crosspicking.
Genau. Darauf stehen sie alle, aufs Crosspicking.
Absolut. Sehr geil, ja.
Ja, nee, Troy Grady, aber auch generell Videos, klar, 80er, 90er waren voll mit REH, wie hießen sie denn noch? Starlix,
genau. Mit Steve Lukather zum Beispiel noch.
Genau. Das hat auch der Troy Grady, hat von Cracking the Code auch mal ein tolles Video darüber gemacht. Wie bei REH gab es halt mehr so die Shrapnel, Shredder Guys. Starlix war halt dann mehr Steve Lukather und so diese 80er Pop-Gitarristen und so, genau. Und da gibt es auch ein, zwei Videos, die damals für mich sehr prägend waren. Das ist vor allem Intense Rock von Paul Gilbert.
Oh ja.
Ich glaube, da hatten wir in der letzten Folge
schon mal drüber gesprochen.
Genau. Mega zu empfehlen.
Ja.
Und von Vinnie Moore. Vinnie Moores zweite REH-Video. Das hatte ich damals noch als Kassette gehabt. Da habe ich gerade angefangen, da gab es dann, also ich habe vorhin zwar schon erzählt, dass wir viel mit File-Sharing gemacht haben, aber das war so, am Anfang hatte ich diese VHS-Kassette und wir hatten auch noch ein VHS-Abspielgerät. Und das war, was Picking-Licks angeht und was Modes angeht, super geil erklärt, auch ein geiler Spieler. Mega VHS-Kassette.
Absolut.
Mittlerweile suchte ich die. Also mittlerweile gucke ich echt raus. Aber auf YouTube gibt's ja alles. Das ist das Geile heutzutage.
Auf YouTube gibt's alles. Ja, Vor- und Nachteil, sag ich mal so. Ne? Ich finde es geiler, wenn man sie sich dann wirklich kauft, ne, die Dinge. Aber gut, klar.
Das stimmt. Und auch der Nachteil natürlich, du hast wieder so viele Informationsquellen, so viel Information, wo wir vorhin bei den Büchern drüber gesprochen haben, bei Master of Rock, der Fokus ist dann natürlich sehr wichtig. Ja. Ich weiß dann auch, dann gebe ich mir die Eric Johnson VHS und danach die Michelangelo Badio VHS und lerne eigentlich gar nichts raus, aber ich gebe mir die halt einfach. Da macht der Fokus natürlich auch Sinn. Aber ja, wir leben halt in der glorreichen Zeit, dass das alles so einfach irgendwie zu bekommen ist.
Absolut,
gibt, so.
Ja, absolut. Ja.
Das stimmt. So, bei dir, glaube ich, damals noch ein bisschen schwieriger und sowas.
Ja, definitiv. Also es fing dann auch erst ein bisschen später an mit Internet. Bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen froh drum, glaube ich, jetzt im Nachhinein. Weil ich sehe das jetzt an den Schülern. Ja. Ich sehe das an den Schülern, die dann kommen und die dann hochmotiviert sind, aber teilweise total überfordert, weil mir ging es selber auch eine Zeit lang so. Bin ich ganz ehrlich, ne? Gerade so im Bereich, überlegen so 2010, 2009, da war das ganz extrem bei mir, ne? Nur Videos geguckt, mehr als gespielt. Ne?
Ja. Das ist eine Falle, da muss man echt aufpassen. Eine
große Falle.
Ja. Schön. Ich hatte gerade noch was gehabt. Ich muss mal kurz überlegen.
Was ich ganz wichtig finde, ist zum Beispiel auch Scotty Henderson. Den wirst du wahrscheinlich auch kennen.
So klar.
Wahnsinns-Country-Gitarrist. Alter Schwede. Also wer den nicht kennt, Scotty Henderson. Red Hot Guitar heißt das, glaube ich. Das ist so ein Gitarrenvideo. Selbst wenn man es sich nur mal anguckt, um zu zu glauben, was man da hört. Wie der zweitstimmig spielt, in was für einem Tempo. Unfassbar. Unfassbar. Wirklich.
Wollen wir zuletzt noch mal über Magazine reden?
Ja, sehr gerne. Wir
hatten ja vorhin kurz angesprochen. Magazine. Ja. Hier in Deutschland haben wir ja zwei große Magazine,
genau, würde ich
sagen. Wir haben die Gitarre und die Gitarre und Bass. Hast du beide gelesen oder
nee, ich habe so tatsächlich, war immer Gitarre und Bassleser.
Ach, okay.
Tatsächlich. Hat mir ein bisschen besser gefallen vom Layout. Mittlerweile, bin ich ganz ehrlich, ist das für mich eher so eine Werbeplattform geworden. Also du schlägst auf jedes, aber gut, das ist bei den meisten Magazinen. Die müssen sich finanzieren. Ich kann es auch verstehen. Aber ich kaufe sie mir auch immer noch, tatsächlich, einmal im Monat.
Ah, okay.
Ist wirklich so. Ich kaufe mir die immer, einfach auch, um das Format ein bisschen zu unterstützen. Und das ein oder andere Interview sehe ich mir dann auch gerne an. Manchmal gibt es auch nette Transkriptionen. Aber mittlerweile, weiß ich nicht, für Testberichte, die glaube ich da alle nicht so wirklich. Ne? Keine Ahnung, das ist sehr schwierig.
Ich finde Printmedien auch schwierig. Also ich war immer Gitarrenleser, so. Das war halt mir war Gitarre und Bass manchmal ein bisschen zu trocken. So, Gitarre ist halt so ein bisschen mehr flashy und piau piau und irgendwie ein bisschen irgendwie für meinen jugendlichen Kopf ein bisschen angenehm. Aber irgendwann ist mir auch aufgefallen, dass das manchmal voll der Schmarrn ist, der da drin steht.
Klar.
So, ohne irgendwelche Autoren jetzt zu kritisieren oder so. Aber das war halt dann, zum einen war mir dann irgendwann der Fokus zu, ich sag mal in Anführungsstrichen, Deutsch, um das mal so ein bisschen klischeehaft zu sagen.
Das ist schon sehr deutsch,
Weil der deutsche Gitarrist steht halt ganz oft, oder ich habe das Problem, ich als Shred-Typ, jemand, der Geschwindigkeit liebt, der Technik liebt, wenn ich in deutschen Foren oder Gruppen unterwegs bin, dann muss ich mir immer wieder dieselben Kommentare anhören. Wo in amerikanischen Foren natürlich, die feiern das, das ist halt dann, Amerika, Geschwindigkeit und so. Wir Deutschen, da habe ich das Gefühl, dass 80%, klar, die mögen ihren, ist auch vollkommen berechtigt, AC/DC, in den ganzen
Kram. Nicht Roy Gallagher oder was? Dann raus aus dem Forum.
Genau. So. Ricky King?
Ja, genau.
Nee, und irgendwann war mir das bei dem Magazin halt, ach, schon wieder Kirk Hammett Interview. Schon wieder geht's über AC/DC und so. Auch wenn es der Michi Wagner, den wir ja sehr mögen und hier auch bald als Gast begrüßen dürfen, auch das darüber geschrieben hat. Aber auch, es ist halt immer wieder so dasselbe irgendwann. Und irgendwann war es mir dann auch ein bisschen zu langweilig. Und ja, Printmedien haben es schwer.
Außer, wenn du jetzt zum Beispiel, also mein Lieblingsmagazin ist tatsächlich Guitar Techniques. Das kennst du auch.
Ja.
Mega Magazin. Hole ich mir nicht jeden Monat, weil es auch teuer ist. Weil wenn du es hier kaufst, ich habe es mir heute tatsächlich mal wieder gekauft, zahlst du 16,90 €. Das ist schon extrem. Ui. Ja, gut, ist eine CD dabei, ist halt Import. Ne? Aber ich finde, das Magazin ist echt gut aufgebaut. Es sind immer super Leute dabei. Ne? Also, wenn man jetzt so zurückguckt, Guthrie Govan hat da gearbeitet als Transkripteur. Ne?
Und die gehen auch mehr mit der Zeit, habe ich das Gefühl.
Ja, ja.
Ja.
Sehr viele genauso geile Sachen.
Genauso wie Young Guitar. Young Guitar kannst du halt nicht lesen, weil es halt immer nur auf Japanisch ist. Das ist halt ein japanisches Magazin. Aber da siehst du auch ständig die Interviews und das sind halt alles auch angesagte moderne Gitarristen, auf die es sich fokussiert. Und das fehlt mir manchmal in den deutschen Printmedien so ein bisschen dieses mit der Zeit gehen. Klar, der Martin war, glaube ich, mal in
der Gitarre
beiden sogar schon. Mhm. Ich glaube, der war auch schon mal in der, weiß es gar nicht.
Okay.
Aber auf alle Fälle, klar, war er auch schon mal drin und manchmal gehen sie in die Richtung. Klar, die Gitarre und Bass sind wir die Guitar Summit, also müssen wir uns mal bei denen bedanken dafür, dass sie die Guitar Summit organisieren. Ja. Das ist ein Top-Festival hier in Deutschland. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr stattfindet.
Ja, wir hoffen.
Da fehlt mir manchmal so ein bisschen das mit der Zeit gehen. Natürlich sein, dass sich das auch geändert hat. Ich habe schon lange die nicht mehr verfolgt, die Gitarre oder die Gitarre und Bass, aber.
Also ich lese ja relativ regelmäßig, kann ich nicht bestätigen. Also wie gesagt, auch es basiert halt, du schlägst es auf und jede zweite Seite ist Werbung.
Ja, das ist halt, die müssen sich halt finanzieren.
Natürlich, ich kann es auch verstehen, um Gottes Willen, aber wie gesagt.
Problem ist aber auch, dass das mittlerweile mehr und mehr Firmen, habe ich so von Firmenseiten mal mitbekommen, auch sich von den Printmedien verabschieden. Weil ich das durchaus mal mitbekommen habe, wie eine Firma gesagt hat, ey, wir investieren lieber in einen YouTuber zum Beispiel, als dass wir das Geld in eine Printmedien reinstecken, weil ein YouTuber mittlerweile teilweise mehr Leute erreicht als die Printmedien. Also es ist ja um Gaming-Bereich, es ist im Sportbereich, überall. Printmedien sind halt leider, wenn sie nicht die Kurve geknackt haben, wie aufs Internet zu umzusteigen, auf Web, Magazin umzusteigen, dann sterben sie leider aus. Was ich schade finde, ich mochte schon immer Printmedien.
Ja, absolut. Aber es ist tatsächlich so, ne? Die Zeit, basiert halt sehr auf YouTube. YouTube ist da sehr stark. Wer weiß, was noch kommt, aber ich sag mal so, das ist jetzt so mit das Hauptdinge, ne?
YouTube. Ja, auf alle Fälle. Ja. Aber für mich damals als 15-Jähriger war die Gitarre auch erstmal irgendwie cool. Das war schon cool. Ich hatte dann auch die Sammlung gehabt und hatte alte Gitarre von meinem Bruder gehabt und so. Das war auch so ein Familiending, weil mein Bruder sich früher immer schon die Gitarre geholt hat. Und ich weiß, ich vermisse das irgendwie so ein bisschen. Dieses einmal im Monat kommt das raus und du freust dich zum Kiosk hinzugehen und dir das zu kaufen und dann die neuesten Infos. Und das war auch damals cool. Also auch im Gaming-Bereich zum Beispiel war das cool, dass du ein Magazin hattest, was dir die Infos gegeben hat. So, dass du halt nicht diese Flut an Infos aus überall den Richtungen hattest, wie es jetzt im Internet ist, und es auch nichts mehr Neues irgendwie gibt. Es kommt was Neues raus. Wir haben vorhin schon gesagt, es wird direkt in 24 Stunden gecovert und transkribiert, ja, genau, und Lesson gemacht. Ja. Ich gehöre ja auch zu denen. Ich habe ja auch bei einem Dream Theater das Song innerhalb von 24 Stunden mal komplett gecovert und Lesson zugemacht. Da muss man auch schnell sein. Aber ich mochte diese Ruhe, die das hatte. Weißt du, einmal im Monat hast du dein Magazin bekommen mit den Infos drin, mit den coolen Interviews, den Transkriptionen und so. Dann warst du auch erstmal beschäftigt. So. Ja. Es war irgendwie eine ruhigere Zeit.
Absolut. Absolut, ja. Definitiv, ja, ja. Die Aufmerksamkeit war, man war viel fokussierter. Also ich erinnere mich auch zurück. Ne, wenn das, man muss sich da selber, aber wenn man, ich sag mal so, man ist ja immer, auch wenn man das selber so in Kontrolle bekommt, ist doch super. Dann kannst du immer noch entscheiden. Jetzt zum Beispiel in letzter Zeit übe ich wieder wirklich viel mehr und lass YouTube tatsächlich echt auch aus. Ne? Also ich gucke dann viel, viel, viel weniger. Ich habe manchmal auch den Eindruck, ich verpasse was. Ne? Ja. Aber wenn ich dann im Nachhinein schaue, ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt was verpasst habe. Jetzt habe ich wieder was Neues gelernt und also von daher alles cool.
Ich finde, man darf sich da nicht so in die Falle ertappen lassen, dass man dort unbedingt auf dem neuesten Stand der Zeit sein muss. So. Ich habe das nämlich auch eine Zeit lang gehabt, dass ich mir dann YouTube-Videos angeschaut habe und mir gedacht habe, okay, krass, da ist ein neuer Gitarrist, oh, der hat das krass neu gemacht, das muss ich direkt lernen und so. Mhm. Das macht Sinn für jetzt zum Beispiel für meinen YouTube-Channel, einfach um eine gewisse Reichweite zu generieren, sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen, aber für mich jetzt als Privatperson war der Schritt zu sagen, okay, das ist cool, das habe ich mir jetzt angeschaut, als cool deklariert, sage ich mal, aber ich habe hier noch mein Paul Gilbert-Lick, was ich am Üben bin. Oder ich habe hier noch die Sweep-Sequenz, die ich gerade am Üben bin. Auch wenn die 20 Jahre alt klingt, ist jetzt mal egal. Das ist das, was mir Spaß macht und was
darum
ich
gerade üben
will. Genau. Da darf man sich nicht den Druck setzen und zu denken, boah, krass, da gab es jetzt wieder eine Selective Picking Lesson von Tosin Abasi, das muss ich jetzt üben. Nee, mach das, was dir Spaß macht.
Genau, so. Darum geht's. Ja, genau. Unbedingt. Kommst auch schneller voran.
Du kommst im Prinzip, da hatten wir in der ersten Folge drüber gesprochen, eigentlich schneller ans Ziel. An das Ziel, was du willst. Wenn man überhaupt je ans Ziel kommt, aber.
Ich glaube nie. Ja. Ich glaube, man kommt nie ans Ziel. Aber du näherst dich immer so ein bisschen.
Genau, der Weg ist doch das Ziel.
Genau, so sieht's aus. Sehr cool.
Schön. Da haben wir heute mal über Bücher gesprochen und über Lehrmaterial.
Habt ihr da noch irgendwelche Ideen oder irgendwas, was wir vielleicht vergessen haben oder?
Genau, oder was sind denn eure Lieblingsbücher, wo ihr denkt, ohne dieses Buch würde ich nie aus dem Haus gehen, dieses Buch hat mein Gitarrenspiel auf das nächste Level gebracht, dieses Buch ist für mich wie eine Bibel, oder es ist sogar die Bibel, wer weiß, was die Bibel musikalisch in einem auslösen kann. Dann schreibt es auf alle Fälle mal in die Kommentare oder in Facebook unter den Post oder hier in Spotify oder wo auch immer man Kommentare schreiben kann. Aber ja, ich würde sagen, von meiner Seite aus gibt es dazu nicht mehr zu sagen. Ja,
also ich finde auch, da sind einige Namen und Bücher gefallen, die man sich unbedingt gleich mal anschauen sollte und die uns auch geprägt haben. Und ich bin immer neugierig, wenn ihr, wie gesagt, Ideen habt, immer her damit.
Man ist da irgendwie Jäger und Sammler, was das
angeht. Ja, absolut, absolut.
Auf alle Fälle.
Kann man nicht genug haben.
Ja, schön, gut, super. Fabian. Geil. Dann war das mal wieder eine sehr interessante Sache, sehr spannend mit den Büchern. Danke fürs Zuhören an die Leute da draußen auf alle Fälle. Und wie gesagt, folgt uns auf Facebook, lasst ein Like da, teilt diese Folgen, teilt den Podcast mit eurer Gitarrenfamilie oder auch mit eurer echten Familie. Geht zu eurer Mama und nervt sie mit,
hey,
Let's Talk Guitar haben eine neue Folge rausgebracht. Genau. Bei der nächsten Autofahrt in den Urlaub, die Sommerferien stehen hier jetzt an. Genau. Wird erstmal eine Runde Let's Talk Guitar gehört. Genau. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Die werden wieder sehr spannend, glaube ich. Wir haben einige interessante Sachen, sind wir gerade am Plan.
Auch einige Gäste, die wir geplant haben.
Einige Gäste, die wir geplant haben. John Petrucci ist dabei.
Ja, genau. Ingrid Malmsteen ist dabei. Und die sprechen auch einmal alle Deutsch auf.
Genau. Jimi Hendrix ist von den Toten wieder zurückgekehrt, nur um mit Let's Talk Guitar
Interview. Und der spielt jetzt Gibson, aber ich habe es nicht laut gesagt. Vertrag mit Gibson.
Jetzt hast du es verraten. Ich habe gehört, er spielt BC Rich jetzt.
Ja, genau. Sehr gut. Okay, cool, super.
Okay, cool.
Genießt das Wetter, bleibt gesund und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ciao, ciao.
Mach's gut, ciao.